Die Ukraine nach Genf, ein Land im Chaos. Vereinzelt dringen Nachrichten von Menschenrechtsaktivisten aus dem Donbass nach draußen und erzählen eine andere Geschichte. Unmittelbar nach Beendigung der intensiven Kämpfe war es bereits zu massiven Fluchtbewegungen aus den besetzten Gebieten gekommen. Unbestätigte Quellen sprechen von bis zu 1,5 Millionen Menschen. Doch auch der neue Präsident setzt die Russifizierungspolitik unvermindert fort. Menschen aus Russland werden in die ehemals ukrainischen Oblaste umgesiedelt. Ukrainer, die die Legitimität der russischen Herrschaft nicht anerkennen wollen, werden in Umerziehungslager gesteckt. Auch die Adoptionswelle hält an. Ukrainische Kinder können weiterhin von russischen Paaren adoptiert werden, unabhängig davon, ob sie noch leibliche Eltern in der Ukraine haben oder nicht. Allerdings finden diese anhaltenden Gräueltaten in der internationalen Öffentlichkeit nur wenig Beachtung. Außer einigen sehr aktiven Gruppen der ukrainischen Diaspora in Europa scheint sich niemand wirklich daran zu stören. Die Erleichterung über das Ende des großen Krieges überwiegt. Zu groß ist die Sehnsucht nach Hoffnung, nach guten Perspektiven. So ganz stimmt die Formel vom Ende des großen Krieges allerdings nicht. Denn an der Grenze zwischen den von Russland annektierten Gebieten und der freien Ukraine kommt es immer wieder zu kleineren, mehrtägigen Scharmützeln zwischen den ukrainischen Streitkräften und den Streitkräften Russlands, bei denen immer wieder Soldaten auf beiden Seiten fallen. Die UN-Beobachtermission registriert diese und meldet sie der UNO nach New York. Das ist es dann aber auch. In der letzten Phase des Krieges, vor der Kapitulation der Ukraine, haben die ukrainischen Streitkräfte sowie der ukrainische Geheimdienst eine Art Partisanenarmee in die besetzten Gebiete eingeschleust bzw. dort aufgebaut. Für deren Aktivitäten sind umfangreiche Waffendepots angelegt worden. Diese freie ukrainische Armee, wie sie sich selbst nennt, verübt immer wieder Anschläge auf Polizeistationen und exekutiert russische Beamte, die in der Administration der besetzten Territorien arbeiten, durch Autobomben oder andere Attentate. Nach jedem erfolgreichen Anschlag wächst die Repression durch die russische Polizei, die russische Armee und die diversen russischen Geheimdienste, die in den besetzten Territorien agieren, gegen die dort noch lebende ukrainische Zivilbevölkerung. Die Situation in der freien Ukraine ist zwar ruhiger. Es gibt keine Angriffe mehr durch russische Drohnen, Marschflugkörper, Gleitbomben oder ballistische Raketen, aber deswegen ist sie nicht automatisch wesentlich besser. In weiten Teilen gleicht die Ukraine einem Trümmerhaufen. Unzählige Dörfer und Kleinstädte sind im Krieg dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Energieinfrastruktur funktioniert nur noch rudimentär. Es gibt oft kein Licht und fließend Wasser. Der Staat Ukraine ist im Grunde bankrott. Und die Gelder, die durch die internationalen Geberorganisationen für den Wiederaufbau ins Land fließen, reichen bei weitem nicht aus, um auch nur die notwendigsten Infrastrukturmaßnahmen schnell durchführen zu können. Aus eigenen Mitteln jedoch kann die Ukraine die notwendigen Gelder nicht schnell genug aufbringen. Die wirtschaftliche Lage ist daher katastrophal und die Arbeitslosigkeit erhöht sich immer mehr. Dadurch kehren nicht nur viel zu wenige derjenigen, die vor dem Krieg ins Ausland geflohen sind, zurück, sondern es kommt zudem zu neuen Abwanderungswellen junger und gut ausgebildeter Ukrainer und Ukrainerinnen in die EU. Gleichzeitig brechen nach dem verlorenen Krieg die alten Konfliktlinien in der Ukraine wieder auf. Die Oligarchen und das Militär gegen die Regierung, der Präsident gegen den Bürgermeister von Kiew und so weiter. Alle diese Konflikte waren während des Krieges in den Hintergrund getreten und kommen nun zurück. Es ist die Zeit des Begleichens alter Rechnungen. In der ukrainischen Gesellschaft brodelt es. Veteranen und Versehrte, die am Tropf des staatlichen Sozialsystems hängen, demonstrieren fast täglich für eine bessere finanzielle Unterstützung und medizinische Versorgung. Und es finden regelmäßig Demonstrationen von Gewerkschaften und sonstigen Interessengruppen statt, die lautstark und teilweise auch gewaltsam ihre Rechte einklagen. Die angespannte soziale, politische und ökonomische Lage im Land macht es den russischen Geheimdiensten leicht, Informanten anzuwerben, die sie regelmäßig mit Material aus den verschiedenen Ministerien und aus den Streitkräften versorgen. Die Summen, die die russischen Dienste zahlen können, lassen einige Ukrainer vergessen, dass sie nun mit dem Staat zusammenarbeiten oder präziser für den arbeiten, der sie noch vor einigen Monaten auslöschen wollte. Und wer will es ihnen angesichts der oftmals dramatischen sozialen Notlagen verdenken? Die desolate wirtschaftliche Lage der Ukraine sowie die an Intensität zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Konflikte verschaffen auch jenen politischen Kräften eine unerwartete Renaissance, die in der Ostorientierung des Landes, also in der Hinwendung nach Moskau, die einzige Möglichkeit des wirtschaftlichen Aufschwungs sehen. Mit tatkräftiger, finanzieller und organisatorischer Unterstützung pro-russischer Oligarchen sowie der russischen Geheimdienste und begleitet von einer massiven Desinformationskampagne gelingt es diesen pro-russischen Kräften schließlich, die Mehrheit bei den ukrainischen Parlamentswahlen zu erzielen. Präsident Selenskyj, der qua Verfassung über weitreichende Rechte verfügt, versucht, einer drohenden Kurskorrektur entgegenzuwirken und das Parlament aufzulösen. Es gelingt ihm aber nicht, da er dafür weder die Zustimmung der internationalen Gemeinschaft findet, die befürchtet, dass die Ukraine dadurch in eine präsidentielle Diktatur abgleiten könnte, noch die weiter Teile der ukrainischen Bevölkerung. Auch die von ihm eingesetzten Ministerpräsidenten können sich aufgrund fehlender Mehrheiten im Parlament nie lange halten und werden von der Mehrheit der pro-russischen Parteien in der Rada per Misstrauensvotum abberufen. Um die vollständige Unregierbarkeit des Landes zu verhindern, greift Selenskyj schließlich zum Befreiungsschlag und kündigt vorgezogene Präsidentschaftswahlen an, die er verliert. Der Friedensschluss hat die Restukraine ins Chaos gestürzt.